Wir haben keine, ich sag mal, brandfit, glaubwürdigen Influencer mehr gefunden, die mit uns arbeiten wollten. Ich muss das jetzt einmal so sagen, wie es ist. Ich erzähle dir nachher gleich, wie ich wieder auf die Managements zugegangen bin. Aber es war tatsächlich so, dass ich in den Feedbackbögen von meinen Mitarbeitern da stand: Bitte ruft nicht mehr an und fragt keine Kooperation mehr an. Das war so schlimm.
Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Kennt ihr das? Ihr scrollt durch Stories, durch den Feed bei Instagram, denkt an nichts Böses und es ploppt eine Ad auf. Von einer Marke, von der ihr vielleicht noch nie zuvor irgendwas gesehen oder gehört habt, also die jetzt nicht in eurem klassischen Marketing-Awareness-Set, so nennt man das auf Marketier-Sprache, irgendwie schon vorher verankert war, dass ihr die irgendwie mal, weiß ich nicht, Berührungspunkte im TV damit hatte, die schon mal im Regal irgendwo gesehen habt, offline, im Laden etc. pp., die ist total neu, aber die erregt eure Aufmerksamkeit, weil die cool gemacht ist, weil die irgendwas Neuartiges hat, weil die in Anführungszeichen Instagrammable ist, sozusagen, also der Ästhetik, der aktuellen Schönheitsästhetik und der Klamottenästhetik zum Beispiel entspricht, die viele, viele Menschen auf Instagram gut finden oder die sich in sozialen Netzwerken generell bewegen. Und das sind häufig sogenannte Instagram-Brands. Und darum soll sich heute diese Folge drehen, denn wir besprechen, oder ich bespreche besser gesagt, mit meiner Gesprächspartnerin Nora heute ein negatives Beispiel für Influencer-Marketing und Markenführung generell auf Social Media. Ich fand diese Herangehensweise diesmal extrem spannend. Ich meine, wir haben jetzt bestimmt 50 Folgen Baby Gut Business mit Erfolgsgeschichten gehört und ich habe lange, lange, lange dafür gekämpft und jemanden gesucht, der mal sehr offen und ehrlich auch über negative Beispiele in der eigenen Markenführung spricht. Und das habe ich in Nora gefunden. Aber ich gehe jetzt nochmal für das Intro ein ganz kleines Schrittchen zurück. Das wird jetzt ein bisschen länger. Ich würde gerne nochmal diesen Begriff Instagram-Brand, denn das ist jetzt kein offiziell zu verwendender Begriff, sondern der hat sich so ein bisschen eingebürgert entlang dieser neuen Form von Markenaufbau. Ganz kurz, was ist damit gemeint? Instagram-Brands sind Marken, die fast ihre gesamten Marketingaktivitäten insgesamt auf Instagram fokussieren. Das heißt, die betreiben Influencer-Marketing fast ausschließlich, die schalten Ads und zwar in sehr hoher, oder also Werbung, klassische Werbung in Stories oder im Feed in sehr hoher Frequenz. Die versuchen sich im besten Fall eine Community selber aufzubauen und haben natürlich einen eigenen Instagram-Account. So, häufiger Vorwurf, jetzt klang das, glaube ich, gerade in meinen ersten 60 Sekunden Intro schon fast eher positiv. Die meisten dieser Instagram-Brands sind mittlerweile sehr negativ besetzt. Warum ist das so? Häufigster Vorwurf oder Vorwürfe besser gesagt, die tatsächlich auch am Ende einer Tatsache entsprechen, sind bei dieser Form von Markenaufbau in der Regel sehr hohe Margen. Das heißt, billige Produkte werden extrem viel teurer verkauft. Das wird nicht ganz zu 100% an den Konsumenten weitergegeben, denn diese Diskrepanz im Pricing praktisch wird durch horrende Rabattcodes wiederum ausgeglichen. Das erkennt ihr immer daran, dass es Influencer-Rabattcodes von 40-70% gibt, wo man sich schon denkt, gut, dann kann das Produkt im Zweifel auch gar nicht mehr wert sein, sonst würde sich das für die Marke ja nicht lohnen. Dazu kommt aggressives Influencer-Marketing. Es ist dieser klassische Fall von, wenn man als Konsument selber Influencern folgt und sich denkt, Mensch, jetzt habe ich über viele Stories und zeitgleich an denselben Tagen die gleiche Art von Werbung gesehen, posten die alle gleichzeitig? Und das Geheimnis ist, ja, das tun sie, denn genau solche Marken setzen darauf und erhoffen sich natürlich durch diese unterbewusste Konditionierung und Wiederholung immer der gleichen Inhalte, immer derselben Rabattcodes, dass letztendlich auch die letzte Person schwach wird und dort bestellt. Merkt ihr übrigens auch nicht nur an den Rabattcodes, sondern an den relativ geringen Abständen, die ihr diese Werbung generell seht. Das heißt, die finden auch in einer hohen Frequenz statt, im Zweifel monatlich oder sogar in zweiwöchigem Abstand. auch ein Indikator für einen Instagram-Brand, ist die Tatsache, dass über die eigenen Kanäle, das heißt über den eigenen Instagram-Account der Marke, relativ wenig passiert. Die haben dann ja ihre digitale Visitenkarte, also ihren Feed, halbwegs vernünftig aufgebaut und ansprechend konzipiert. Es wird aber relativ wenig mit den Konsumenten selbst gesprochen und auch im Zweifel manchmal gar nicht wirklich viel Community-Aufbau betrieben. Das seht ihr immer ganz gut an der Engagement-Rate. Das heißt, die Bilder werden wenig geliked und es gibt fast keine Kommentare. So ein bisschen Folge der Mentalität, wir lassen lieber andere über unsere Marke sprechen. Warum das so ist, darauf werden wir in unserem Gespräch noch mal ein bisschen detaillierter eingehen. Und ein letzter Faktor ist grundsätzlich die flächendeckende Kundenunzufriedenheit. Das heißt, die haben sehr lange Lieferzeiten häufig, es gibt schlechtes bis gar kein Retourenmanagement, es gibt eine hohe und lange Antwortzeit des Kundenservice, wenn es ihn überhaupt gibt, was insgesamt ja den Konsumenten am Ende nicht wirklich zufriedenstellt und der in vielen, vielen Fällen auch nur ein einziges Mal bestellt. Fazit: Instagram-Brands ganz klar ausgerichtet auf Skalierung, schnelle Gewinne und Profit. Das ist keine nachhaltige und gesunde Markenführung. So viel kann ich schon mal von vorab spoilern an dieser Stelle. Aber wir wollen ja heute lernen, warum ist das so schlecht? Ne? Also was läuft da genau verkehrt bei solchen Marken? Und wie kann man da vielleicht doch wieder auch eine Kehrtwende herstellen? Und wie kann man nach all den Jahren, die man vielleicht schlechtes Influencer-Marketing und schlechten Markenaufbau betrieben hat, das wieder rückgängig machen? Geht das überhaupt? Und dafür habe ich mit Nora von FitVia gesprochen. Ehemaligst FitTea, ist mit Sicherheit auch dem einen oder anderen schon mal begegnet, der schon lange auf Instagram unterwegs ist. Die haben 2014 angefangen, witzigerweise im gleichen Jahr wie Farina und ich mit dem Blog damals. Ich glaube, ihr werdet richtig, richtig viel daraus mitnehmen können und wir lernen heute mal was an einem Negativbeispiel. Super spannend. Es geht am Ende um drei große Schwerpunkte, ne? Also schlechte und unnachhaltige Markenaufbau und Führung. Wie macht man das? Warum macht man das überhaupt? Bis hin vielleicht sogar in den Ruin treiben. Und wie kann man hier den Karren am Ende dann vielleicht doch nochmal aus dem Dreck ziehen und sich strategisch komplett neu aufstellen? Und schafft man es überhaupt dann nochmal, die Konsumenten von seinem Produkt zu überzeugen und das Vertrauen wieder zu gewinnen? Das und noch viel mehr in der heutigen Folge Baby Gut Business. Ganz viel Spaß dabei. Diese Folge wird präsentiert von der Hörbuch-App meines Vertrauens, BookBeat. Schaut doch mal auf www.bookbeat.de/babygutbusiness vorbei. Da bekommt ihr einen Gratismonat. Und was kann man da machen? Hörbücher hören. Und zwar so viel und so lange und so intensiv, wie du möchtest. Das ist eine Flatrate. Das heißt, man muss sich nicht irgendwie eingrenzen. Es ist egal, ob man 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat hört, was ich besonders toll finde. Und ja, es gibt eine enorme Auswahl. Ich empfehle an der Stelle in der Regel immer Sachbücher. Das will ich heute mal anders machen. Und zwar habe ich euch meine Favoriten wieder mitgebracht. Und zwar würde ich euch gerne das Buch Zweitnah von Lina Malon ans Herz legen. Das ist eine gute Freundin und Autorin. Ich komme auch kurz in dem Buch vor, ich glaube so im hinteren Drittel. Es geht um Beziehungen und ja, sie hat auch einen ganz tollen Podcast und ja, ist eine meiner Herzensmenschen und kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ich habe lately alles Mögliche von Paulo Coelho gehört. Zwar auf Englisch in der App, ist noch keine deutsche Version, aber ist total entspannt zum Zuhören und es sind einfach ja mit meinen Lieblingsgeschichten. Und ich habe Verbrechen von Ferdinand von Schirach angefangen. Von dem hatte ich zuletzt Kaffee und Zigaretten gelesen und bin jetzt gespannt, wie dieses Buch ist. Also falls ihr auch Lust auf Hörbuch hören habt, ihr solltet ja grundsätzlich eine Affinität besitzen, wenn ihr Podcasts hört, dann schaut doch mal auf www.bookbeat.de/babyguidebusiness vorbei. Ihr bekommt einen Gratismonat, könnt das also 30 Tage lang umsonst testen, dann wieder kündigen, wenn es euch nicht getaugt hat, was ich nicht glaube. Und ja, jetzt geht's los mit der Folge. Ganz viel Spaß dabei.
Ja, Nora, ganz zum Anfang, weil wir einen sehr provokanten Titel gewählt haben für diesen Podcast. Warum ist FitVia denn aktuell noch eine Trash-Brand? Was ist da schiefgelaufen? Was ist da los?
Ja, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Das hat natürlich schon auch mit unserem Marketingmodell zu tun. Influencer-Marketing per se ist ja eine super schöne, wunderbare, moderne Marketingform. Du und ich haben ja auch beide das No-Filter-Buch gelesen und kennen die Anfänge von Instagram, Aber wir haben es ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Wir haben es halt richtig hochskaliert seit Beginn. Es war schon echt früh für Europa, also 2014. Sukzessive immer mehr Influencer dazugenommen und haben teilweise pro Monat 200 plus Influencer zusammengearbeitet und dann alle behalten, die einen guten Umsatz pro Post gemacht haben. Früher waren es auch Posts und danach kamen die Stories. Unabhängig vom Image des Influencers. Und über die Zeit hat sich halt auch herausgestellt, dass oft die Influencer, die aus dem Reality-TV gekommen sind, auch am besten performt haben. Aber halt nur für kurze Zeit. Das heißt, die Halbwertszeit wurde immer kürzer. Und auf diesen Zug sind wir dann im Grunde noch stärker aufgesprungen, indem wir dann die ganzen Rabattaktionen dazugenommen haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin 2017 dazugekommen zu Fitvia. Da haben wir noch so 10-15% Rabatt gegeben. Ja, so als Call to Action. Am Anfang gab es gar keine. Bis vor einem Monat, bevor wir den Relaunch gemacht haben, jetzt vor ein paar Wochen, waren wir bei 40+. 40% dauerhaft plus.
Ja.
Und das macht natürlich zusammen eine schlechte Auswahl der Spokespeople plus dauerhaft Rabatte macht das Ganze irgendwann zu einer Trash-Brand.
Ja, zu so einer sogenannten, es ist ja nicht, ihr wart ja oder seid nicht die Einzigen, die praktisch auf diese Art des Influencer-Marketings gesetzt haben. Es gibt ja zahlreiche, wenn man so will, Trash-Brands. Wir sagen irgendwie Insta-Brands, die nur über Influencer-Marketing bekannt werden oder bekannt geworden sind. Mhm. Aber lass uns das Pferd mal so ein bisschen von hinten aufzäumen und so ein bisschen, damit da draußen die Menschen auch ein bisschen besser verstehen, so, was können wir denn jetzt davon lernen? Du bist wer eigentlich bei Fitvia? Was machst du und wie lange bist du schon da?
Ich bin im Moment die CEO von Fitvia und Bellavia. Das wissen ja auch die wenigsten, dass wir 2018 eine Kosmetikmarke gegründet haben. Die habe ich auch mitgegründet mit dem Fitvia-Gründer Sebastian Merkhofer, der 2014 Fitvia gegründet hat. Ich bin 2017 bin ich dazugekommen. Damals waren wir echt auch noch dreiviertel Praktikanten, wenn du so willst. Und ich war so eine der more professional senior people, die Sebastian damals reingeholt hat. Und ich habe am Anfang den Produktbereich übernommen, das heißt die ganze Teeentwicklung und Accessoire-Entwicklung. Ich habe dann sehr schnell neben ihm eigentlich all das übernommen, außer dann den Marketing- und Sales-Bereich, den Sebastian neben mir geleitet hat. Das heißt, wir haben zusammen die Firma von 2017 bis Ende 2020 geführt und Ende 2020 ist der Gründer dann raus und Anfang diesen Jahres habe ich dann die Leitung übernommen.
Okay, jetzt warst du ja nicht von Anfang an dabei, aber ich glaube, du bist schon ganz gut im Bilde, was seit 2014 passiert ist. Fun Fact direkt zum Anfang, Farina, das Talent, was ich betreue, hat auch schon mal mit euch zusammengearbeitet. Auch 2014. Wow. So ehrlich muss man an dieser Stelle sein. Doch, auf jeden Fall. Ich versuche das mal für den Baby Gut Business Instagram-Account rauszusuchen. Vielleicht kann ich noch mal in den ganz alten Blog, weil das muss wirklich der allererste Blog gewesen sein, den ich selber noch programmiert habe, in Anführungszeichen, mit meinen super rudimentären HTML-Kenntnissen damals noch. Und der, da müsste eigentlich noch eine Fit-T, früher hieß es Fit-T-Kooperation, irgendwo zu finden sein. Ich suche das gerne mal raus. So ehrlich muss an der Stelle einfach sein, um zu unterstreichen, wie das damals angefangen hat, 2014. Magst du das mal beschreiben?
Ja, also Fiti, wie du schon sagtest, Fiti gab es ja auch in den USA und damals war wirklich das Beispiel Fiti mit den Kardashians. Also Fiti hat mit Kardashians angefangen. Unser Gründer 2014, auch gerade im Grunde kurz nach der Uni, hat das mit angeschaut und hat sich überlegt, ne, sowas in Europa, sind wir da noch wirklich in den Babyschuhen? Und hat wirklich angefangen, im Wohnzimmer seiner Eltern Tee anzumischen und hatte auf Instagram so ein paar Mädels gesucht, die Reichweite hatten, hat den Tee zugeschickt und hat gemerkt, hey, jedes Mal, wenn die ein Bild hochladen, kommen die Umsätze rein.
Das heißt, ihr seid auch 2014 direkt nach Gründung ins Influencer-Marketing eingestiegen.
Genau.
Es gab eigentlich keine andere Marketingstrategie.
Nein, und nach Monat 1 waren wir profitabel mit diesem Kanal.
Verrückt.
Und es war ja auch so, Entschuldigung, dass du damals auch nichts bezahlt hast für die Posts. Also es haben sich ja wirklich die, ich sag jetzt mal, die Mädels, weil wir wirklich eigentlich nur vornehmlich 98% mit weiblichen Influencerinnen zusammenarbeiten, sich zufrieden gegeben, dass sie die Produkte behalten durften.
Okay, in welcher Größenordnung haben die sich so bewegt damals, 2014,
Der
Reichweite her?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir nicht mehr beantworten kann. Wir haben ab 2016 unsere Archive nochmal aufgemacht und da waren wir tatsächlich zwischen 1000 und aber auch bis zu 1 Million unterwegs, was Reichweite angeht.
Ja, und mal ganz naiv gefragt, wie ist der Gründer dann da rangegangen? Der hat die einfach per DM angeschrieben und gesagt, hey, wir würden dir gerne einen Tee zuschicken. Und die haben sich dann so schrecklich geehrt gefühlt, dass sie den einfach angenommen haben und wussten um ihren eigenen Wert noch nicht zu der Zeit. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Tatsächlich war das so.
Ist ja heute unvorstellbar.
Absolut. Aber was ich aus Erzählungen weiß, war das tatsächlich so, dass er die angeschrieben hat, eigenständig. Das war so ein bisschen so ein Family-Business, wie es auch angefangen hat, zwischen Schwester, Eltern und er selbst. Und die haben sich geehrt gefühlt. Er hat denen den Tee zugeschickt, die haben das Bild hochgeladen. Und dann wurde es sukzessive, sag ich mal, wir sind zurück ins Archiv ab 2016, dann auch richtig professioneller.
Okay, und ab welchem Zeitpunkt habt ihr dann für ein Placement bezahlen müssen?
Die Vermutung, also wie gesagt, unser Archiv, das wir jetzt noch haben, geht so zu 2016 zurück. Ich vermute schon, dass das Mitte, Ende 2015 angefangen hat.
Und wie habt ihr eure KooperationspartnerInnen ausgewählt? Gab es irgendwie Kriterien, KPIs?
Also KPIs waren natürlich in erster Linie Follower. Wir haben im Lifestyle, Beauty, Fashion Segment geguckt. Aber wie ich eingangs auch schon erwähnt habe, sind dann auch relativ schnell weniger wählerisch geworden, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und sind also so gegen 2016, 2017 auch dann auf diesen Reality-TV-Pfad gekommen. Also Bachelor ist eins der Formate, aber da gibt es ja auch noch sehr, sehr viele andere nach unten, sage ich jetzt mal. Und haben dann auch tatsächlich gemerkt, dass diese Influencer sehr gut performen bei unserer Zielgruppe.
Okay, das heißt, ihr habt irgendwie bewusst die neuen Talente, sag ich jetzt mal extra nicht so despektierlich, die aus diesen Formaten hervorgegangen sind, angesprochen und habt irgendwie sofort mit denen zusammengearbeitet. Nur um das einmal strategisch zu verstehen, warum macht man das? Also man ist sich ja eigentlich bewusst über die Tatsache, dass die, wenn du schon selber sagst, es gibt auch Formate unter dem Bachelor sogar noch, die irgendwie image-technisch vielleicht für eine Marke, für den Transfer nicht unbedingt förderlich sind. So, wo kam diese strategische Entscheidung her?
Also ich glaube, das Ziel war auch, also ich glaube, das Verständnis für eine Markenbildung oder Markenaufbau war nicht da. Es ging um Umsatz. Ich sag das auch, wie es ist. Und es hat wunderbar funktioniert.
Okay, aber kam das irgendwie von oben, also vom Gründer, der irgendwie gesagt hat, pass mal auf, das und das sind unsere Ziele für dieses Jahr, die müssen wir erreichen und no matter what, wenn das eben nur auf die Trash-Schiene funktioniert, dann machen wir das? Oder wer hat diese Zielsetzung festgelegt so ein bisschen?
Also die Zielsetzung war Profitabilität und Umsatz, was ja auch absolut in Ordnung ist. Und es waren auch, man hat immer wieder Talente gefunden, die in der, ich würde sagen, broadest range auch zu finden waren. Und das ist ja erst seit kurzem, dass wir uns da so ein bisschen imagemäßig, seit kurzem, sage ich jetzt mal seit letztem Jahr, imagemäßig nur noch in eine Richtung bewegen. Also man hat ja immer wieder Talente gefunden.
Mhm. Jetzt sind ja Detox-Tees grundsätzlich auch in Verruf geraten, überhaupt dieser ganze Supplement-Bereich, weil das natürlich stark überpreiste Produkte waren, deren Wirkung nur bedingt nachzuweisen ist am Ende, medizinisch sowie auch am Endverbraucher, der den Unterschied wahrscheinlich nicht spürbar merken kann. Und jetzt gehört gerade natürlich Fitvia zu einer Marke, die durch super aggressives Influencer-Marketing, durch eine extrem hohe Frequenz an Kooperationen und gepaart mit diesen eben, wie du schon sagtest, sehr übertrieben gestreuten und horrenden Rabattcodes, sich selber praktisch ein bisschen kannibalisiert hat, kann man sagen. wann ist denn die Stimmung gekippt dann? An welchem Punkt? Auch in der Community oder bei den Konsumenten?
Also es fing an im ersten Quartal letzten Jahres, wo wir natürlich auch in einer ganz besonderen Zeit auch reingefallen sind, wo die Corona-Pandemie ausbrach. Ich spreche jetzt auch ganz bewusst erstmal nur von Deutschland. Es gab in der Zeit einfach dann auch ein anderes Bewusstsein unter den Konsumenten. Und unter anderem gab es eben auch ein paar Persönlichkeiten. Also ich nenne jetzt nur mal Olli Pochers Bildschirmkontrolle als Beispiel, die plötzlich auch damit begonnen haben, diese, ich nenne es jetzt mal, Meinungsbildner zu hinterfragen. Und auch die Brands zu hinterfragen, die einfach everyday 40% Rabatt geben. Mit Recht, in einer Zeit, in der wir einfach auch wirklich andere Probleme haben. Und Fitvia kam natürlich nicht unbeschadet davon weg und hat sich auch tatsächlich nach der Zeit nicht mehr erholt. Und genau aus denselben Problemen, ja, Auswahl der Meinungsbildner, nenne ich es jetzt einfach mal, plus gepaart mit diesen dauerhaft hohen Rabatten.
Okay, aber das hat die Konsumenten gestört? Hat die der Rabatt gestört? Hat die Auswahl der Influencer gestört? Weil am Ende glaube ich, dass viele immer noch so ein bisschen sich erstmal grundsätzlich über einen Rabattcode freuen und erst vor kurzem ja auch so ein bisschen Preissensibilität eingetreten ist, weil dann eben doch ab einer gewissen Prozentzahl Leute anfangen, in Frage zu stellen, was das Produkt denn eigentlich wert ist.
Naja, was die Kunden, die, sage ich mal, mit uns kommuniziert haben, im Wesentlichen schon immer noch positiv kommuniziert, weil sie die Produkte lieben. Wir haben eine extrem hohe Anzahl an Hardcore-Fans. Wir haben auch ein Produkt, was einfach wirklich einzigartig ist und was du so auch nicht wieder findest. Nur wir haben viel zu selten darüber gesprochen, weil wir uns fokussiert haben auf Rabattcodes oder Free Gifts. Und das Produkt stand auch nicht mehr im Vordergrund.
Und ihr habt zu Peakzeit mit 200 Influencern im Monat parallel gearbeitet. Und die haben auch praktisch alle einen Rabattcode gespielt über ihre Kanäle.
Genau, Rabattcode oder wie gesagt Geschenke.
Das klingt jetzt erstmal unheimlich viel für mich. Habt ihr das alles selber in-house aufgebaut? Oder habt ihr mit Agenturen gearbeitet? Habt ihr das in irgendeiner Form automatisiert? Also das ist ja schon fast händisch gar nicht mehr abzuarbeiten.
Wir machen alles in-house und haben das auch immer gemacht. Also wir waren Pioniere 2014 und wir haben uns immer wieder mal draußen umgeguckt, gibt es bessere Lösungen und sind immer wieder und auch jetzt wieder im Relaunch einfach zur Meinung gekommen, dass es etwas ist, was wir in-house behalten wollen.
Und, okay, das heißt, wie habt ihr dieses Team aufgebaut? Wie viele Leute arbeiten da? Ich stelle mir praktisch gerade irgendwie bildlich so eine Art wie so eine Serverfarm vor, wo 200 MitarbeiterInnen sitzen und permanent in die Tasten hacken, um dieses Maß an Influencern im Monat adäquat zu handeln und zu managen.
Zu Peak-Zeiten waren wir jetzt im Dachmarkt auch nicht mehr als 10, 11 Leute.
Also okay, aber das musst du mir erklären, Nora. Also es kann ja fast nicht sein.
Was man natürlich auch da sagen muss, die Auswahl, und das habe ich da vorher schon angedeutet, die Auswahl, die Ansprache wurde schon, wenn ich jetzt einen Influencer-Manager zitieren darf, schon ein bisschen mit der Gießkanne über viele dieser Kooperationspartner drüber gegangen. Anders kriegst du A, die schiere Masse nicht bewältigt und ich auch schon gesagt habe, die Auswahl war jetzt nicht mehr mit der Pinzette.
Das heißt aber, da muss ja trotzdem nachgefasst werden, im Zweifel muss das reported werden, Daten und Kennzahlen müssen ausgewertet werden. Das haben auch alles diese 11, 12 MitarbeiterInnen gemacht?
Absolut, also wir haben einige Dashboards, die wir automatisiert haben. Das haben wir schon sehr gut professionalisiert und dann haben wir einfach ein sehr, sehr gutes Team, was nachhält. Ja, absolut.
Also ich vermute, die haben auch mal ein paar Überstunden gemacht. Also das kann ich mir nicht anders erklären. Das ist eine, da muss man hier auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Ne? Das ist überhaupt nicht normal, mit 11 bis 12 Mitarbeitern, 200 Influencer im Monat Kooperationen auszuwerten und das irgendwie ordentlich zu machen. Also eigentlich kann man das dann nicht mehr ordentlich machen. Und ab welchem Punkt habt ihr dann gemerkt, okay, der Umsatz geht zurück und dieses übermäßige Influencer-Marketing ist gar nicht unbedingt, also dieses Totskalieren ist vielleicht gar nicht die richtige Strategie?
Ja, das ist uns im Laufe des letzten Jahres klar geworden. Einmal, weil tatsächlich, ich habe ja vorher von den Hardcore-Fans auch gesprochen, tatsächlich immer weniger unsere Kunden wiedergekommen sind. Es hat sich ja auch unglaublich viel verändert in der Corona-Zeit. Ja, wir haben natürlich auch eine Zielgruppe angesprochen, die jetzt nicht zu den reichsten Menschen Deutschlands gehören, sondern eben auch die Meinungsbildner, denen folgen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Das heißt, die haben einfach auch andere Sorgen gehabt in dieser Zeit. Und da ist jetzt ein Fitvia-Tee nicht die super Prio, sich den zu gönnen. Das heißt, da muss auch ein Umdenken stattfinden, ja, wie du als Marke kommunizierst.
Ja, oder vielleicht auch, wie du einen Mehrwert schaffen kannst.
Ne? Das auch, absolut.
In solchen Zeiten. Mhm. Ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil mir das gerade noch in den Kopf kommt. Auch bei dieser ultra hohen Frequenz. Wie waren denn die Briefings für die Influencerinnen gestaltet? Wie viele Freiheiten gab es da? Inwiefern habt ihr das nachkontrolliert? Weil, ich frage deswegen, es gibt diese Lippenroller, es gibt Teeth Whitening Produkte und so weiter. Und ich habe ganz guten Einblick in die Branche, glaube ich, generell und weiß, wie solche Briefings aussehen. Häufig, ich glaube auch mittlerweile weiß der Endkonsument, wie solche Briefings aussehen. Das sind teilweise so in den Mund gelegte Wörter und Formulierungen. Es gab auch schon den ein oder anderen Skandal, wo man so sieht, okay, da hat, ich glaube, das war Sarah Lombardi, die mal für genau so eine Trash-Brand-Kooperation einfach aus dem Briefing rauskopiert hat und das dann in ihre Story als Untertitel eingefügt hat. Also solche Dinge passieren. Deswegen, wie habt ihr eure Briefings gestaltet? Bei der Frequenz auch?
Also so ähnlich. Also tatsächlich waren wir auf einem monatlichen Rhythmus aufgesetzt. Wir haben ja nicht nur viele Kooperationen gehabt, viele Rabatte gegeben, sondern wir haben auch pro Monat 1 bis 3 neue, komplett neue Produkte gelauncht. Das heißt, wir haben unsere Briefings auf die neue Produktlaunches ausgesetzt. Dazu gab es ein Briefing, was aber relativ ähnlich aussah pro Influencer. Und dann haben wir die Promos rotiert. Da fand jetzt wenig Differenzierung statt, weshalb jetzt halt auch nicht der Content komplett ausgewählt war pro Content Creator. Es gab dann aber auch tatsächlich die größeren Selbstständigerin, die sich dann auch gewünscht haben, einfach wenig Briefing zu bekommen. Und da haben wir schon auch Freiheiten gelassen, bis auf den Code.
Ich wollte nämlich gerade fragen, gab es auch, der war obligatorisch, mussten die InfluencerInnen das, durften die das einfach entlang dieses Briefings irgendwie ihrer kreativen Freiheit gestalten oder habt ihr das vorher euch nochmal einmal angeguckt und dann durfte das offiziell ins Netz?
Nee, also zwei Sachen würde ich sagen. Durch diese schiere Masse war das einfach unmöglich, jedes Briefing nochmal vorher zu checken oder jeden Post. Und wie du vielleicht auch weißt, lässt das auch nicht jeder mit sich machen, dass er vorher den Content teilt. Also wir haben uns dann schon auf unsere Partner verlassen, dass das ordentlich umgesetzt wird. Aber du hast schon recht, dadurch hast du dann eine sehr gemischte Qualität hinterher, was dann live geht.
Hm. Habt ihr denn noch Langzeitverträge mit denen gemacht? Oder waren das immer so, okay, wir buchen mal hier jemanden, mal da jemanden?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich auch bei den größeren Kooperationen gemacht, die schon auch 6 bis 12 Monate waren.
Ja. Mhm. Und was habt ihr denen im Monat dann so zu Peakzeiten gezahlt? Also was habt ihr im Monat für Influencer-Marketing ausgegeben?
Ich kann dir sagen, dass wir für die großen Influencerinnen 2016 5-stellig bezahlt haben und das dann sicher 7-stellig geworden ist bis vor kurzem. Also das kann ich dir schon mal sagen.
Kleiner Einschub an dieser Stelle, beziehungsweise eine kurze Korrektur. Die Nora wollte an der Stelle eigentlich erzählen, dass sie eine Influencerin 2016 ein 5-stelliges Honorar gezahlt haben. Und dieselbe Influencerin hat im Jahr 2020 dann ein 7-fach so hohes Honorar verlangt. Auch eine sehr interessante Preissteigerung, was so ein bisschen euch vielleicht auch ein Gefühl gibt, wie sich die letzten Jahre die Preise im Influencer-Marketing entwickelt haben und auch in die Höhe geschossen sind. Apropos, was Fitvia bzw. Fitti in der Zeit monatlich für Influencer-Marketing ausgegeben hat. Da ist sie mir ja so ein bisschen ausgewichen, weil sie das vielleicht aber auch nicht besser wusste. So, ich habe das jetzt einfach mal ganz grob überschlagen. Wenn wir von der Aussage ausgehen, dass sie 200 Influencer im Monat parallel für Kampagnen eingespannt haben, dann kann man in der Regel ja, im Durchschnitt im Jahr 2018, 19 davon ausgehen, dass so ein Influencer oder eine Influencerin in der Regel, sei es jetzt Post oder Story, ganz grober Durchschnittswert 1500 Euro bekommen hat. So, wenn man das hochrechnet mal 200, kommen wir auf ein Mini-Mini-Minimum, meine These, von 300.000 Euro im Monat, was diese Marke nur im Monat für Influencer-Marketing ausgegeben hat. So, jetzt könnt ihr euch das ja auf ein Jahr ausrechnen. Das ist halt schon eine gewaltige Summe. Was mich so ein bisschen beeindruckt, dass es trotzdem scheinbar einen riesen Return on Investment gab. Also das muss sich so krass gelohnt haben, was mich erstaunt, weil das Vertrauen der Konsumenten am Ende wahrscheinlich da schon weitestgehend zerstört war und es gab doch, das doch so weit gestreut hat immer noch und es immer noch weitere Nischen Influencer sich finden ließen, die eben so authentisch, in Anführungszeichen, über diesen Tee gesprochen haben, dass sich immer noch Leute entlang vielleicht auch dieses Rabattcodes haben dazu hinreißen lassen, dort zu bestellen.
Ganz kurze Werbeunterbrechung. There is a new podcast in town, auf den ich euch unbedingt hinweisen muss, der nämlich extrem spannend klingt. Bevor ihr jetzt sagt, just another finance podcast, nee, das Konzept ist echt ein bisschen anders und super spannend und kurzweilig und nicht ganz so ernst wie die meisten Tech- und Finanzpodcasts, die ich eigentlich so wöchentlich höre. Und zwar ist Steven Gätchen der Moderator und der Podcast heißt Money Money. Ich verlinke euch auch nochmal den Direktlink hier in der Infobox. Und zwar geht es so ein bisschen darum, dass die Deutschen nicht gerne über Geld sprechen. Prominente bilden hier natürlich keine Ausnahme. Die machen das in der Regel noch ungerner. Dabei wäre das ja total spannend, mal zu erfahren, wie legen denn Topverdiener und Promis ihr Geld an? Haben die eine Finanzstrategie? Setzen die eher auf Aktien, kaufen die Immobilien, vergraben die das nachher im Garten? Das hat man ja schon alles mal gehört. Das deckt sozusagen Steven Gätchen, der ja schon über viele Formate den Stars immer ganz, ganz nah gekommen ist, auf und spricht in diesem sehr anekdotischen Podcast mit denen über ihre Finanzstrategien. Und ich finde es extrem spannend, weil im Anschluss kommt dann dazu ein Finanzexperte, der das Ganze bewertet und zwar sehr ehrlich bewertet und eben dann auch wertvolle Tipps, von denen wir uns dann hoffentlich alle was abgucken können und eine Einschätzung zu der jeweiligen Geldanlageform mitgibt. Ich bin sehr gespannt. Der Podcast Money Money ab jetzt mit Host Steven Gätchen. Verlinkung in der Infobox.
Jetzt ist es ja eigentlich in der Regel auch Marken immer wichtig, sich selber eine Community aufzubauen, die irgendwie langfristig an sich zu binden, eine gewisse Love Brand zu werden, beziehungsweise ja, den Kunden am Ende langfristig auch für seine Produkte zu begeistern. War euch das nie sonderlich wichtig oder habt ihr das aktiv versucht, das zu steuern und aufzubauen? Es gab ja auch so einen speziellen Hashtag, den ihr dann immer genutzt habt, aber habt trotzdem relativ wenig Engagement auf dem Account gesehen.
Das ist absolut richtig, was sich jetzt auch seit letzter Woche schon in die richtige Richtung verändert hat, was das Engagement angeht. Nee, unsere Community war uns schon immer sehr wichtig, weshalb wir uns auch darauf konzentriert haben, so viel wie möglich zurückzugeben. Und Rabattcodes, mögen wir darüber denken, was wir denken, Rabattcodes, Gewinnspiele war Teil des Zurückgebens, ja, in den vergangenen 7 Jahren. Und wir haben wirklich treue Kunden und Fans, die warten auf den nächsten Launch, tun sich zusammen mit ihren Freundinnen, um die nächste Bestellung zu tätigen. Das kriegen wir auch immer wieder mit, wenn wir diese Kundinnen einladen. Die sind zwar über Influencer zu uns gekommen, aber sind im Nachhinein dann für das Produkt geblieben. In der Zukunft hast du absolut recht. Ja? Wir wollen from Trash Brand zu Love Brand werden und auch andere Dinge zurückgeben, die jetzt nicht monetär sind, was auch der Grund ist, warum wir uns entschieden haben, diese 40% sofort vom Preis runterzunehmen. Ja, vielleicht war das im Nachhinein nicht der richtige Weg, um das Image zu stärken und glaubwürdiger zu werden. Aber genau das wollen wir jetzt ändern.
Ja, ich glaube, am Ende, das ist natürlich eine Preisstrategie. Und am Ende, wenn du dein Produkt dauerhaft so deutlich reduzierst, nimmst du ihm halt komplett die Wertigkeit, ne? Was wiederum dazu führt, dass eine Community, die irgendwie eigentlich begeistert ist von deinem Produkt, vielleicht sogar ehrlich begeistert ist, sagt, ja, aber eigentlich hat es ja dann keine Wertigkeit, ne? Oder muss rein logisch betrachtet, wenn ich es zum dritten Mal für 40% off kaufen kann, in irgendeiner Form, muss die Marge ja so hoch sein, was eine Marke sehr unauthentisch und intransparent macht.
Absolut. Wir haben auch, also tatsächlich einige unserer treuen Fans haben uns auch richtig Mut ausgesprochen letzte Woche, als wir mit dem Relaunch raus sind in Deutschland und haben gesagt, super, ich finde das toll, mit welchem Mut ihr hier vorausgeht. Diese dauerhaften Rabatte hat euch nicht gut getan und wir wollen, dass viele Marken euren Weg mitgehen. Natürlich gab es auch ein paar, die gesagt haben, euch war viel besser drauf mit den Rabatten und den Geschenken, aber das sind, die wird es auch immer geben.
Okay, das heißt, um jetzt nochmal so ein bisschen diesen Point of No Return in dieser Gesamtstrategie zu definieren, das war also zum einen der Punkt, wo wahrscheinlich der Umsatz gesunken ist, weil ihr den Rabatt auch nicht mehr weiter steigern konntet. Du seid dann letztendlich bei 40 irgendwie geendet und hätte sich womöglich dann auch meine These mal in den Raum geworfen, entlang der Marge nicht mehr weiter für das Produkt gelohnt. Plus die strategisch unkluge Auswahl der Influencer, die seitens ihres Images immer ja weiter gesunken sind, sage ich jetzt mal ganz blöd.
Absolut. Und ich würde noch einen draufgeben. Es war unglaublich schwer. Und da war auch der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, es geht so nicht mehr weiter. Und wir müssen einen ganz klaren Cut hier reinziehen. Wir haben keine, ich sag mal, brandfit, glaubwürdigen Influencer mehr gefunden, die mit uns arbeiten wollten. Ich muss das jetzt einmal so sagen, wie es ist. Auch ich erzähle dir nachher gleich, wie ich wieder auf die Managements zugegangen bin. Aber es war tatsächlich so, dass ich in den Feedbackbögen von meinen Mitarbeitern da stand, bitte ruft nicht mehr an und fragt keine Kooperation mehr an.
Das ist echt verrückt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen entgegen der Erwartungshaltung, die viele mittlerweile InfluencerInnen gegenüber haben, auch entlang solcher Oliver Pocher-Geschichten und so weiter. Nimm einen Influencer und bewirf ihn mit Geld und er macht alles. So, nee, der sind wir ja auch lange nicht mehr. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, die letzten Influencer, mit denen ihr gearbeitet habt. Willst du das noch erzählen?
Boah, ich habe jetzt auch gerade, ich weiß nicht, was du meinst, genau.
Die Wollnys?
Ja, das ist...
Und die haben mit euch kooperiert? Das ist zustande gekommen?
Auf jeden Fall, ja klar. Das ist auch eine Kooperation mit der ganzen Familie.
Verrückt. Gibt es sonst noch irgendwie, ich sag mal, verrücktere, keine Influencer, die wir jetzt erwarten würden, mit denen ihr zusammengearbeitet habt?
Ich muss jetzt gerade überlegen, aber das ist schon, ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz typisches Beispiel für den Weg, den wir in den letzten Monaten gegangen sind.
Ja, es wurde ja trotzdem Fitvia, ich habe die Zahlen mal rausgesucht,
weil es noch einer eingefallen ist.
Ah ja.
Dieter Bohlen. Mit Dieter Bohlen haben wir im letzten halben Jahr gearbeitet. Ja, tatsächlich.
Ja, meine Freunde, gleich geht's in den Pool. Aber vorher ziehe ich mir noch einen Riegel rein. Von Offset, diese Pretty Little Meal Riegel, mag ich wirklich sehr gern. Warum? Weil die sind echt lecker. Der Kokosriegel ist sogar vegan und eine vollwertige Mahlzeit. Das heißt, ihr könnt euren Cheat Day ausgleichen, ihr könnt sogar abnehmen oder ein Zuckerreset machen.
Ja, das ist wirklich die perfekte Alles-Drin-Mahlzeit oder auch die perfekte Mahlzeit to go. Ja, ob du im Flieger sitzt, im Auto, wir gehen gleich an den Strand, ich bin jetzt hier am Pool, ja, immer dabei und einfach super.
Mit Megana 15 spart ihr 15% auf alle Produkte von Offset. Ja, und Achtung, das gilt bis zum 4.9. Samstag, einschließlich Samstag sogar Mitternacht.
Er hat Insta-Story gemacht und das haben wir dann auch geboostet über Facebook, weil dann natürlich auch seine Anhängerschaft sehr groß ist.
Okay, ach, das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Das heißt, ihr habt auch später sogar noch Kooperationen, also bis vor einem halben Jahr noch solche Kooperationen über Facebook gespielt.
Ja. Absolut.
Gibt es da noch irgendeine Form von organischer Reichweite auf solchen Accounts? Über so gefällt mir Seiten.
Doch, das hat tatsächlich gut funktioniert. Wir haben denselben Content aus der Insta-Story geboostet über Insta und nochmal über Facebook, weil da einfach auch seine Reichweite viel größer ist. Hat am Anfang sehr gut funktioniert, aber dann auch die Halbwertszeit dann sehr schnell abgenommen. Es funktioniert dann ein, zwei Mal und dann kommen die Leute nicht wieder.
Trotzdem, und ich fand die Zahl sehr beeindruckend, wurde Fitvia 2019 zu 70% verkauft. Es gab also einen Exit mit einer Bewertung von 50 Millionen Euro an einen Pharmakonzern, und zwar an Dermapharm. Es gab noch einen weiteren Exit von so einer sogenannten Trash-Brand und der hat wesentlich mehr Aufsehen bekommen. Der ist noch gar nicht so lange her, von Hello Buddy an Henkel. Und das mit Fitvia oder Fitti, besser gesagt, ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen, hatte ich das Gefühl. Fand ich aber irgendwie spannend, dass das gar nicht so an die große Glocke gehangen wurde und gar nicht durch so viele Online-Magazine, Fachpresse und so weiter gegeistert. Das gab es da für einen Grund, Nora?
Nö, aber im Grunde der gleiche, wie wir auch gewachsen sind. Es war nie unser Ding, über unsere Marke zu sprechen. Wir haben über unsere Influencer kommuniziert. Und eigentlich ist das so ganz typisch, ja. Also Fitvia wurde tatsächlich, genau wie du gesagt hast, zu 70% 2019 in einem super Jahr an Dermapharm verkauft. Und die restlichen 30% sind Ende letzten Jahres an Dermapharm gegangen. Und dann ist auch der Gründer rausgegangen Ende 2020.
Ich finde es total interessant, dass du sagst, wir haben immer über unsere Influencer kommuniziert und nie selber als Marke mit den Menschen gesprochen, beziehungsweise nicht mal mit der Fachpresse. Und wenn man so einen Exit hinlegt, beziehungsweise so eine Marke aufbaut, ist sonst in der Regel jeder super stolz und stellt sich den Award ins Bücherregal, blöd gesagt. Und das würde am liebsten jeder in W&V-Startup-Szene und so weiter ein Interview geben. Sagt auch irgendwie einiges aus über den Aufbau so einer Marke generell, aber richtig spannend. Vielen Dank auch für die Ehrlichkeit an der Stelle.
Dieser sinngemäße Satz, wir lassen nur andere über unsere Marke sprechen, an dem bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Der hat mich verwundert, weil das doch relativ ungewöhnlich ist, entlang jeder normalen, logischen Marketingstrategie. So. Und was aber in dem Fall für Fitvia beziehungsweise auch für alle anderen Instagram-Brands gesprochen, eine logische Konsequenz beziehungsweise eine logische Entscheidung ist, denn entlang dieses super aggressiven Pricings, das Überangebot von Influencern und dem wahrscheinlich doch ja, mehr schlecht als recht vorhandenen Kundenservice, ohne es jetzt genau beurteilen zu können, sehr verallgemeinert, bietet das natürlich viel weniger Shitstorm-Gefahr, wenn auf dem eigenen Account relativ wenig passiert und wenn der so unbekannt wie möglich bleibt und über den vielleicht auch der Konsument schon verstanden hat, dass er gar keine Antwort zu erwarten hat. Und es ist natürlich grundsätzlich günstiger. Am Ende lässt sich alles, was man markenseitig kommunikativ oder an Kommunikationsarbeit einsparen kann, ja wieder ins Influencer-Marketing stecken und in den anderen Marketingtopf. Somit ja, reduziert man an der einen Stelle natürlich durch die Bank Kosten, die man dann woanders wieder einsetzen kann. Ja, das ist natürlich kein gutes Beispiel und so sollte man es auf jeden Fall überhaupt nicht machen, aber das ist ja durch Noras Aussage auch schon deutlich geworden, dass sie das erkannt haben. Aber ja, wir lernen daraus, wenn man nur andere über sich sprechen lässt, dann hat man selber irgendwann keine Stimme mehr.
So, jetzt habt ihr ja trotzdem aktuell 181.000 Follower auf Instagram. Ich habe mir so ein bisschen den Feed angeguckt, fand den sehr produktlastig, habe ein paar Kommentare gelesen, das Engagement war relativ niedrig noch, was aber natürlich auch der Produktlastigkeit am Ende geschuldet ist. Wie wollt ihr denn jetzt Fitvia strategisch neu aufstellen, salopp gesagt aus dem Dreck ziehen?
Ja, durch ehrliche Kommunikation, ja, sweet but true, heißt auch die Headline unserer neuen Kampagne. Wir wollen unsere Community mit einbeziehen. Wir wollen zeigen, wer hinter der Marke steckt, was wir ja wirklich nicht in der Vergangenheit getan haben. Wir wollen unser Team zeigen. Ich habe jetzt seit letzter Woche auch ein eigenes Fitvia-Account, wo wir auch immer wieder so CEO-Einblicke auch posten wollen. Wir wollen unsere Community mit einbeziehen, sinnvolle, spannende Inhalte, die mit unserem Produkt zu tun haben, auch teilen und sie auch mit ihnen zusammen kreieren. Also wir haben da ganz, ganz tolle Ideen, die wir seit letzter Woche auch anfangen zu teilen und die auch helfen, das Vertrauen in unsere Brand zu stärken. Da werden wir auch andere Kanäle dazu nehmen, weil, wie du dir vorstellen kannst, ist das ein super Kanal, Instagram. Aber noch besser ist es, wenn man eine Marke eben auch durch andere Kanäle anreichert, die sich dann auch gegenseitig auch bestärken. Ja, wir werden auch offline Kampagnen machen. Wir werden andere Formate in YouTube machen, die auch einfach aufklären rund um das Thema Healthy Hydration, weil wir einfach das geilste, kalorienarmste, leckerste Getränk haben. Wir haben jetzt auch kalte Getränke seit kurzem, die man sich einfach aufbrüht, und es ist ein natürliches Produkt und du hast noch nie sowas Leckeres getrunken, und wir haben 40 verschiedene Geschmäcker und super stylische Bottles, und wie gesagt, wir haben einiges aufzuholen an Kommunikation.
Ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren, und ich konnte über die Vergangenheit des Instagram-Accounts von Fitvia nicht mehr ganz so viel sehen, weil alle Postings nach bzw. vor dem 4. Mai diesen Jahres nicht mehr da sind. War das auch eine strategische Entscheidung zu sagen, okay, wir müssen unsere Vergangenheit löschen, um uns vielleicht diesem Dialog in Zukunft nicht mehr stellen zu müssen? Provokant gefragt.
Ja, sehr provokant gefragt. Ich würde sagen, also das erste, was ganz wichtig ist, gelöscht haben wir nichts. Wir haben die Beiträge archiviert, aber wir wollen ganz klar ein Zeichen setzen für den Neuanfang. Das ist uns extrem wichtig. Unser altes Fitvia ist auch ein Teil von uns, aber es ist ein altes Image und wir wollen uns distanzieren. Aber wir wollen das neue Fitvia in den Vordergrund stellen und uns von dem alten so ein bisschen verabschieden, ohne uns dafür zu schämen. Sonst würden wir jetzt auch nicht rausgehen und darüber sprechen. Wir haben alle Postings archiviert, die nicht im Einklang mit der neuen Mission sind, mit den Zielen, die wir verfolgen wollen. Also auch Detox, Slim, die Themen, die wir in den Vordergrund gestellt haben in der Vergangenheit, das sind auch nicht mehr Werte, für die wir stehen wollen. Rabatte, es waren einfach viele Dinge, die in Zukunft nicht mehr mit Fitvia in Verbindung gebracht werden sollen. Aber wir schämen uns auch nicht dafür. Das war ein Teil, wie wir gewachsen sind, und wir sind sehr gut damit gewachsen.
Übrigens da draußen an alle Marken und auch Influencer-CreatorInnen, niemals das Wort Detox benutzen, bitte, öffentlich, denn das ist geschützt. Und wir wurden deswegen tatsächlich 2015 schon mal abgemahnt. Das war aber nicht die Kooperation mit Fitvia, sondern mit anderen Säften einer sehr bekannten Saftkur. Und das hat ziemlich viel Geld gekostet. Also kleine Anekdote am Rande. Wir sagen hier Detox, aber bitte das nicht so schreiben in der Instagram-Caption zum Beispiel. Das ist abmahnfähig von diversen Lebensmittelverbänden. So, jetzt habt ihr der Community ein neues Versprechen gegeben und kommuniziert das auch ganz offen in den Captions und so weiter, die Preise der Produkte jetzt dauerhaft zu senken. Also alles wird jetzt 40% billiger, ist nicht mal als dieses deklariert, es gibt keine Rabattcodes mehr. Ganz naiv gefragt, lohnt sich das denn jetzt für euch noch rein wirtschaftlich, margentechnisch, geschäftlich? Oder habt ihr euch damit vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen der Konsumenten in das Produkt verspielt? Und wenn ja, wie wollt ihr das wiederbekommen?
Also zum einen, margentechnisch ist es ein Nullsummenspiel. Wir haben genau die 40% im UVP, also im Preis für den Endkunden, runtergenommen, den er vorher als Rabatt bekommen hat. Nur wir wollen diese ständigen Anreize, Suche nach Rabattcodes oder den Gegenwert in Free Gifts, also in kostenfreien Zugaben, den wollen wir beenden, weil wir das einfach nicht in Einklang mit einer Premium-Marke sehen. Was wir weiterhin auch gemacht haben, damit wir eben auch Neukunden oder auch Bestandskunden zum Probieren anregen, wir haben kleinere Päckchen rausgebracht, die auch unter 10 Euro liegen, die einfach für neue Geschmäcker zum Probieren da sind. Und ja, also jetzt haben wir den echten Preis im Shop. Es wird immer wieder Anreize für treue Kunden geben. Es wird einen Loyalty-Club geben, wo wir unsere loyalen Kunden auch belohnen wollen, aber in anderer Form. Also sicherlich nicht mit 40% off. Da gibt es andere kreative Ideen, mit denen man arbeiten kann. Also ich denke, das ist im Gegenteil kein Vertrauensbruch, sondern eine ehrliche Kommunikation. Auch wenn wir jetzt noch teilweise in den Kommentarspalten sehen, dass die Leute sich einfach daran gewöhnt haben, an ihre kleinen Geschenke. Vielleicht gibt es auch noch kleine Geschenke, dann aber in Form von neuen kleinen Produkten, die sie probieren können, wenn sie öfters kommen. Und das machen wir dann auch gerne.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also es kann ja natürlich auch durchaus der Fall sein, dass euer Kundenstamm sich so daran gewöhnt hat, dass er sagt, jetzt bestelle ich aber nicht mehr. Obwohl am Ende das Produkt das gleiche kostet, aber dieser Call to Action fehlt durch den Rabattcode. Und ihr konkurriert natürlich trotzdem weiterhin mit dieser Mentalität des Rabattcodes, der praktisch in jeder Kooperation aktuell irgendwie stattfindet. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ihr konntet aber ja bereits doch wieder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bzw. InfluencerInnen finden, die Bock haben, mit euch zu arbeiten. Und zwar Mozzi Mabuse ist das neue Testimonial, habe ich gesehen auf eurem Account. Wie schwer war das, hier wieder Personen zu finden, die auf eine Zusammenarbeit Lust hatten? Und wenn ja, wie bist du an diese Managements wieder rangetreten, die da eigentlich, bei denen du eigentlich dir wahrscheinlich deine Nummer geblockt hatten?
Mich kannten sie ja Gott sei Dank noch nicht. Aber es war tatsächlich so, dass wir genau da das Vertrauen aufbauen mussten. Also Hartnäckigkeit und Zeit hat sich ausgezahlt. Und einfach wirklich Ehrlichkeit. Also das Wichtigste war erstmal überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Da haben wir auch unsere Kontakte spielen lassen, zu sagen, hey, wir sind jetzt, es gibt ein neues Management-Team hinter Fitvia, wir wollen einen neuen Weg einschlagen, wir wollen auch euren Input haben zu diesem neuen Weg, weil ihr seid nach wie vor ein großer Teil unseres Marketing-Konzepts, aber wir wollen von euch und mit euch verstehen, ob dieser Weg der richtige ist und ob ihr in Zukunft diesen Weg auch wieder mit uns gehen wollt. Und das Feedback, muss ich sagen, natürlich nach 2, 3 Anläufen, als wir dann auch da saßen und gesagt haben, wir wollen das mit euch machen, wir meinen es wirklich ernst, war das Feedback wirklich positiv. Also die haben auch wirklich den Hut gezogen und gesagt, boah, das finde ich jetzt wirklich total mutig von euch. Und die hat die Ehrlichkeit auch überrascht von uns, dass wir einfach uns hingestellt haben und gesagt haben, ja, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Und unser Image hat richtig gelitten. Und nachdem wir uns dann nochmal eine Stunde angehört haben, wie schlimm wir eigentlich waren und was wir nicht mehr sehen wollen, haben wir zusammen an diesem neuen Weg auch gearbeitet. Natürlich geht das auch nur zusammen.
Ich finde es auch total mutig, dass du dich diesem Podcast hier stellst, Nora. Das muss man ja auch sagen. Also das ist die erste, und das muss ich unbedingt an der Stelle mal betonen, das ist die erste Trash-Brand, Insta-Brand, die wirklich Lust hatte, sich mit mir zu unterhalten. Also ich habe ganz häufig schon den Versuch gestartet, mal bei so einem Smile Secret, Secret Lips, Secret Brand Corporation und so weiter, mit irgendwem von denen zu sprechen, sei es irgendwelche Kerzenhersteller, whatsoever. Es gibt ja, you name it, es gibt ja so viele mittlerweile. Und keiner, obwohl sie alle wissen, dass es ein ja sehr kapitalistischer Ansatz und künstlich skalierter Ansatz des Influencer-Marketings ist und jeder ist sich wahrscheinlich mittlerweile, die werden ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ihr, nur die kamen ein bisschen später und sind vielleicht noch, können vielleicht noch 1, 2 Jahre mit dieser Strategie überleben, ist es ja, ja, so ein bisschen bildlich gesprochen wie ein schwarzes Luft, sind das ja wie schwarze Löcher. Die saugen ganz viel ein, werden immer größer und irgendwann implodiert das Ganze, ja. Also kannst die Dinge eben, auf ja, es ist, it's a people's business. Du kannst das nur eben bis zu einem gewissen Grad skalieren und irgendwann bin ich der Meinung, nach wie vor fliegt dir das um die Ohren. Deswegen sehr, sehr mutig, dass du da überhaupt zugesagt hast und auch zu diesem sehr provokanten Titel dich mit mir einigen konntest.
Ja, ich meine, du sagst genau das. Es ist ein people's business und wir wollen from Trash Brand to Love Brand werden und genau deswegen bin ich hier. Unser Produkt ist der Hammer. Wir werden neues, modernes Packaging entwerfen und darüber wollen wir sprechen. Das Produkt ist einmalig und die Brand kommt jetzt erstmal richtig raus.
Um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was würdest du denn heute mit dem Wissen der letzten Jahre seit 2014 anderen Marken, die auch Influencer-Marketing betreiben, aktuell oder noch betreiben wollen, raten? Was sind so deine Top-Learnings aus dieser Zeit?
Das Top-Learning für mich ist wirklich, setze dein Business nachhaltig auf. Ja? Überleg dir genau, mit wem du zusammenarbeitest und was für ein Fit diese Persönlichkeit mit deiner Marke hat. Ja, es kommt auch total darauf an, welche Marke das ist und in welchem Stadium sie sich befindet. Und ich würde auf jeden Fall auch dazu raten, dass man auch die Kampagnen 360 Grad aufsetzt. Und wir sind alles Menschen, die sich nicht mehr nur im Instagram-Kosmos bewegen, sondern wir haben auch ein Leben neben Instagram und haben Persönlichkeiten, die für einfach für etwas stehen. Und wenn das nicht passt, dann wirst du deiner Marke auch nichts Gutes tun über die Zeit. Aber dafür muss man auch ein bisschen Geduld haben.
Abschlussfrage, Nora. Wird es jemals wieder einen Rabattcode geben bei Fitvia?
Ich rieche dir die Fangfrage. Ich könnte jetzt sagen, never say never. Allerdings wäre das ein bisschen irreführend. Nochmal, wir wollen ein Premium-Produkt sein, bleiben und das auch genauso kommunizieren. Also wir fangen jetzt nicht mehr wieder bei 0 oder bei 10% an, damit wir in 3 Jahren wieder bei 40 sind. Das war jetzt nicht das Ziel der Preisanpassung. Allerdings würde ich sagen, wir werden sicherlich kleine Belohnungen, Goodies für unsere treuen Kunden entwickeln. Und es gibt immer noch Black Friday, let's face it. Aber sicherlich nicht, auf keinen Fall in der Größenordnung, in der wir mal waren. Und jetzt habe ich noch was für dich und für alle Zuhörerinnen, die unsere Tees mal probieren möchten und sich nie getraut haben. Die könnten uns eine E-Mail schicken mit eurer Adresse an baby@fitvia.de und wir würden allen einen Tee zum Probieren zuschicken, wenn das okay ist.
Das ist bestimmt okay. Ich bin total gespannt auf euren Weg. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin beobachten und inwiefern man tatsächlich nochmal so ein Rebranding hinbekommen kann, auch nach so einer langen Zeit. Das ist ja wirklich schon mittlerweile eine Trash-Instagram-Brand, eine sehr alte Marke. Und bin total auf euren Weg gespannt und wünsche euch trotzdem alles, alles, alles Gute dabei.
Vielen, vielen Dank.
Und wenn euch das gefallen hat, was ihr heute hier gehört habt und vielleicht was mitgenommen habt, dann freue ich mich natürlich auf zahlreiche Instagram-Story-Post und LinkedIn-Verlinkungen. Ich freue mich aber auch, wenn ihr das einfach euren Freunden abends bei einem Vino oder auf der Couch weiterempfehlt, wenn es passt. Und das hilft mir natürlich, mehr Reichweite für mein Projekt zu bekommen. Und freue mich natürlich aber auch sehr zu sehen, in welchen Situationen ihr Baby Gut Business hört. Und auch da bin ich immer fleißig am Reposten. Deswegen, ich freue mich drauf und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und bevor wir uns jetzt in 2 Wochen hören, noch ein kleiner Hinweis auf den Gründerpreis NRW. Hier läuft noch die Bewerbungsfrist bis zum 17.09. Könnt ihr euch ja mit eurer Business-Idee und eurem Startup dort bewerben. Es gibt Preisgelder und zwar auf dem ersten Platz 30.000 Euro, für den zweiten Platz 20.000 und für den dritten 10.000 Euro. Ihr müsst in NRW gegründet haben und das Ganze wird initiiert von der NRW Bank und dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Alle Informationen, die Teilnahmebedingungen und vor allem die Fristen, die ihr einhalten müsst, findet ihr auf www.gründerpreis.nrw. Ganz viel Erfolg. Ich drücke alle Daumen, die ich habe.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.